herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen.
Heute Folge 9, Psalm 9.
Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. So, hier kommt es schon mit dem Gericht, mit dem Richten. Ich habe vorhin gesagt, hier geht es um Gottes Herrschaft und Gottes Gericht. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Also hier wieder, sein Thron, Herrschaft, zum Gericht, Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Die dich, Herr, suchen. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellten. Also hier wieder, wer anderen eine Grube fällt, fällt selbst hinein. Vers 17. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten, der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Seitenspiel, Sela. Also das ist jetzt so, wie bei uns im Lobpreisteam, steht dann auf dem Notenblatt Instrumentalteil. Ja, so, und dann kommt dann ein Instrumentalteil, also Seitenspiel, ja. Und dieses Seitenspiel dient mal wieder dazu, innezuhalten und darüber nachzudenken, was man gerade eben gehört hat. Vers 18. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen, die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Sela. Soweit hier der Text von Psalm 9. Ich habe euch mal hier eine kleine Einteilung von diesem Psalm. Und zwar, ich will euch das mal zeigen, man könnte hier bei diesem Psalm, man könnte ihn einteilen in verschiedene Abschnitte und dann eine Überschrift jeweils darüber legen. Und ich zeige euch das mal hier. Moment, jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder da. So, also, man könnte sagen, der Psalm beginnt mit einem Lobpreis, wie so oft, ja. Vers 2 und 3, David lobt den Herrn, er preist den Herrn und dann bekennt er und proklamiert er im zweiten Teil den Sieg über die Feinde. In einem dritten Teil von Vers 8 bis 13 spricht er eine bestimmte Botschaft aus, und zwar kündigt er an, dass Gott wird die ganze Erde regieren und auch richten die, die sich gegen ihn erheben. Der vierte Teil, Vers 14 und 15, bringt David nochmal zum Ausdruck, dass er ein Botschafter Gottes sein will, der diese Botschaft überall hinaus trägt. Und dann der letzte Teil, Vers 16 bis 21, dort sehen wir dann beschrieben, wie diese Regierung Gottes und wie dieses Gericht tatsächlich aussieht. Also, ich finde, das ist immer ganz hilfreich, wenn man einen Text in der Bibel studiert, wenn man da drin erstmal versucht, ein bisschen eine Struktur zu finden, ja, und sagt, okay, das sind so die Überschriften, die thematisch, und dann merkt man auch gleich hier zum Beispiel, dass da ein bestimmter Aufbau, eine bestimmte Logik dahinter ist, ja. Erstmal preise ich den Herrn, wunderbar, ich rühme seinen Namen und ich rufe seinen Sieg aus über die Feinde. Er ist der Sieger, er hat gesiegt. Und jetzt erkenne ich, darin ist eine Botschaft, ja, enthalten. Und diese Botschaft heißt, Gott wird die Erde regieren und richten. Und weil ich diese Botschaft erkannt habe, will ich ein Botschafter sein. Und am Ende wird dann genau das passieren, was ich angekündigt habe oder was Gott durch mich angekündigt hat, nämlich dass er regiert und Gericht hält. Also man sieht hier, bei diesem Psalm kommt schon eine ganz starke prophetische Dimension hinein. Hier geht es nicht mehr so sehr nur um die individuelle Befindlichkeit von David, so bei den vorigen Psalmen, bei den Klagepsalmen, ja, da haben wir ja ganz oft so dieses persönliche, ja, mir geht's so schlecht und oh, meine Feinde und Herr, hilf mir und hol mich raus aus meinem Elend und so weiter. Das ist sehr, sehr persönlich, sehr auf sich bezogen. Aber hier merkt man, wenn man so, auch gerade dadurch, dass man hier so einen thematischen Überblick macht, hier merkt man plötzlich, das ist nicht mehr nur so ein persönlicher Psalm, wo es einfach nur um den David geht, sondern der hat eine prophetische und wir würden schon sagen, jetzt im Neuen Testament, eine apostolische Dimension. Hier wird plötzlich über die ganze Welt geredet, über die Nationen, wie Gott mit den Nationen umgeht und so weiter. So, und wenn man so ein Konzept mal erstellt hat oder wenn man so einen thematischen Überblick sich verschafft hat und vielleicht, und ich empfehle euch das wirklich auch für euer Bibelstudium, wenn ihr mal so einen Text studiert, ganz besonders bei den prophetischen Texten oder bei den poetischen Texten, also Psalmen oder so ähnliche Abschnitte, ja, auch bei den Lehrtexten im Neuen Testament, da kann es richtig hilfreich sein, wenn man erstmal so wie einen kleinen thematischen Überblick sich verschafft, weil dann merkt man nämlich den roten Faden und dann weiß man auch, wie man einzelne Aussagen einordnen muss. Ja, also das werdet ihr gleich noch sehen, dann ist man nicht so verwirrt, wenn dann mal so etwas da steht, was du nicht gerade so verstehst oder so, oder was vielleicht ein bisschen komisch sich anhört, wenn man das jetzt einzeln nur so liest, den einzelnen Vers, ja. Aber in diesem Ablauf oder in dieser Übersicht, in diesem Konzept, macht dieser Vers dann plötzlich Sinn. Ah ja, na klar, das meint er damit, ja. Weil er redet ja gerade von Gottes Gericht und er redet ja gerade von dem Sieg über die Feinde und so weiter. Okay? Also nur mal so weit, dass ihr hier ein bisschen einen Überblick habt über diesen Psalm, wie der so aufgebaut ist. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Psalm nochmal anschauen. Im Einzelnen. So, natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, Es beginnt mit dem Lobpreis. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will all seine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinen Namen Lob singen, du Höchster. Also hier merken wir, hier geht's um etwas Freudiges, etwas Positives, etwas Herrliches, und er lobt Gott. Ja, er sagt, all meine Feinde sind zurückgewichen und so. Also es ist ein Lied des Sieges und des Triumphes. Ja, und dann jetzt nur um euch mal zu zeigen, wie wichtig so ein Konzept ist, wie ich es gerade euch gezeigt habe. Plötzlich dann kommt er und sagt hier, Moment, jetzt muss ich gucken, ab Vers 14. Genau, ab Vers 14 sagt er dann nämlich plötzlich wieder, der David: Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen, befreie mich aus den Toren des Todes. Und wenn man jetzt denkt, wenn man jetzt das nur so einzeln liest, dann denkt man, oh komisch, wieso, jetzt hat er doch gerade noch Gott gelobt, jetzt hat er doch gerade noch den Sieg proklamiert und sich gefreut und gejubelt und so weiter. Und jetzt fängt er hier wieder an zu heulen sozusagen oder zu jammern oder oh, zu flehen, Gott, hilf mir und so weiter. Und jetzt kommt aber, und wenn man dann versteht, ja, hier, das war jetzt eben dieser Teil, wo es drum geht, dass er gerne ein Botschafter Gottes sein möchte, ja, dann merkt man plötzlich, jetzt, darum geht es, ja. Er sagt nämlich dann, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. So, also hier geht es nur darum, quasi zum Ausdruck zu bringen, dadurch, dass der Herr mich unterdrückt, von den Unterdrückern befreit, dadurch, dass er mich frei macht von denen, die mich hassen, ja, dass ich zu ihm rufe und er hört mich, ja, dadurch kann ich ein Botschafter sein, der dann seinen Ruhm erzählt in den Toren der Tochter Zion und jauchze und juble über dein Heil. Also, das sind eben auch so poetische Ausdrucksweisen, wo er dann so sagt, ja Herr, rette mich, ja, von denen, die mich hassen, befreie mich. Und er benutzt da ganz poetische Worte, ja, aber damit will er nur sagen, weil dann kann ich deinen Ruhm erzählen, ja, dann kann ich jauchzen über dein Heil. Also, selbst dieser Vers, wo es scheinbar wieder um die persönliche Befindlichkeit von David geht, ist aber eingebunden in diesen gesamten Kontext dieser gesamten Aussage von dem Psalm 9, nämlich, dass Gott auf der ganzen Erde regiert und richtet. So, es fängt also wirklich an mit diesem Lobpreis, mit diesem Jubel. Ich will mich freuen, ich will frohlocken, ich will dem Namen Lob singen. Halleluja, du bist der höchste Gott und wunderbar. So, und dann kommt der zweite Teil, was wir gerade eben gesagt haben. Warum jubelt David? Warum preist er Gott? Weil die Feinde sind zurückgewichen. Sie strauchelten, sie kamen um vor deinem Angesicht. Du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind ist völlig und für immer zertrümmert und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. So, Sieg über die Feinde. Das ist der zweite Abschnitt. Ja. Hier geht es darum, den Sieg Gottes zu proklamieren über alles, was feindlich ist und was Feindschaft ist gegen ihn, aber auch natürlich gegen den David als seinen auserwählten Knecht, als seinen auserwählten König. Ja. Es ist interessant, dass eigentlich von Anfang an in der Bibel, von den ersten Seiten an, wird es offenbar und wird es klar, dass immer ein Teil unserer menschlichen Existenz, wird immer auch damit zu tun haben, dass wir Widrigkeiten und Feindschaft und Probleme und Anfeindungen und Anfechtungen überwinden sollen durch den Glauben und mit der Hilfe Gottes. Ja, also das ist nicht irgendwie interessanterweise ist das nicht erst nach dem Sündenfall gewesen, sondern schon davor. Ja, und das können wir gerne, kann ich gerne mit euch anschauen. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 28. Das ist ja das Mandat, manche nennen das das Herrschaftsmandat, das Gott Adam und Eva gegeben hat, nachdem er sie erschaffen hat. Ja, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Vier Dinge, die in diesem Segen Gottes drin sind. Übrigens, das ist immer die Definition von Segen. Das ist der Ursegen, ja, der erste Segen, den Gott ausgesprochen hat. Und Gott segnete sie, ja, der Segen Gottes. Also wenn wir uns den Segen Gottes wünschen oder wenn wir sagen, ah, ich wünsche mir so gesegnet zu sein vom Herrn oder der Herr segne dich, ja, dann sind wir uns oft gar nicht bewusst, was wir sagen. Aber diese vier Elemente sind immer beinhalten oder jeder Segen beinhaltet immer diese vier Elemente. Ja? Fruchtbarkeit, Vermehrung, also Fruchtbarkeit und Vermehrung ist das erste, und Ausbreitung oder Erweiterung, ja, füllt die Erde. Ja? Fangen beim Garten Eden an, aber dann geht's weiter, ja. Und sie füllen die Erde. Das heißt, sie mussten Land einnehmen. Sie mussten Land in Besitz nehmen, ja, sich ausbreiten. Also Wachstum könnte man sagen. Die ersten beiden haben mit Fruchtbarkeit und Wachstum zu tun. Segen Gottes ist immer Fruchtbarkeit und Wachstum. Und das zweite ist Überwindung von Feindschaft und Herrschaft, ja, Überwindung von Widrigkeiten und Problemen und Herrschaft. Also das ist der Segen Gottes, ja. Jetzt sagt ja Paulus im Epheser 1, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, ja. Und deswegen, weil du gehörst zu diesem Wir, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des Königs, des Allerhöchsten und damit bist du gesegnet. Du bist gesegnet. Du brauchst eigentlich nicht mehr sagen, oh Herr, segne mich, sondern du sollst eigentlich sagen, danke Herr, dass ich gesegnet bin. Denn in ihm, in Jesus, hast du alles bekommen. Alle Segnungen gehören schon dir. Und jetzt, wenn du das jetzt ein bisschen auseinander dividierst und sagst, ja, was ist denn dieser Segen? Na, manche denken ja, ja, Segen heißt, keine Ahnung, dass man immer gesund ist, dass man keine Probleme hat, dass man, was weiß ich, ein schönes Auto hat, ein schönes Haus hat, dass man Freude hat am Leben, Freude hat an den Menschen, die um einen herum sind, an den Beziehungen, die man hat, dass man eine erfolgreiche, gesegnete Ehe hat, eine glückliche Ehe, was weiß ich, tolle Familie, also all das Gute, das wir uns so wünschen, ja, das denken wir, das ist halt so der Segen, ja. Ja, das gehört alles dazu, aber die ursprünglichen Elemente des Segens, und da merken wir, wenn wir uns darüber mal ein bisschen Gedanken machen, dass das eigentlich dann die Ursache ist oder dass das dann eigentlich die Quelle ist von all dem anderen, was wir wünschen, nämlich Fruchtbarkeit und Wachstum. Also keine Stagnation, nicht ich bleibe, wo ich bin und freue mich, wenn es nicht bergab geht. Nein, es geht bergauf. Ja, also es gibt keinen Stillstand. Ja, es geht bergauf, es geht weiter, wir vermehren uns, wir werden mehr. Was immer das bedeutet in jeglicher Hinsicht, ja, Fruchtbarkeit und Vermehrung, ja, ob das jetzt deine Finanzen sind, ob das das was ist, was du mit deinen Händen machst, ob das dein Dienst im Reich Gottes ist. Also da ist immer, Gott möchte immer Fruchtbarkeit und Gott will immer das vermehren, was schon da ist. Ja. Und Ausbreitung. Also neues Land einnehmen, Wachstum in jeglicher Hinsicht, das immer wieder, also es gibt keine Stagnation, es gibt kein Stehenbleiben, es gibt kein Status quo und schon gar nicht ein Bergabgehen, sondern es geht immer bergauf. Ja, der Weg des Gerechten ist wie das Morgenlicht. Er wird heller und heller bis zur vollen Tageshöhe. Das ist die Verheißung Gottes, das ist der Segen. Und das zweite Element, ja, oder das dritte und vierte Element von dem Segen ist, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ja? Und jetzt wird es interessant, deshalb bin ich darauf gekommen. Ja? Macht sie euch untertan, das heißt, dieses Untertanmachen heißt wirklich etwas überwinden und besiegen durch Gewaltanwendung. Also das ist wirklich ein kämpferischer Begriff, ein kriegerischer Begriff, der hier verwendet wird im Hebräischen. Wirklich Unterwerfung sozusagen. Also da ist ein Feind, der macht sich gegen mich auf und ich unterwerfe ihn. Ich bin siegreich. Ich überwinde ihn. Ja, macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer. Ja? Ein bekannter Prophet, Graham Cook, hat mal gesagt, dass die Christen sollten eigentlich nicht so viel immer sich darauf fokussieren, quasi gegen den Teufel zu kämpfen, also geistliche Kampfführung irgendwie zu machen, weil kämpfen oder siegen ist die eine Sache, aber den Sieg behalten ist eigentlich viel wichtiger, ja, also dass wir das Land, was wir eingenommen haben, auch behalten, ja, also wir machen es uns untertan, wir überwinden in der Kraft und im Segen Gottes und dann herrschen wir über das, was wir erobert haben und wir herrschen und wir haben die Oberhand. So, das ist der Segen, okay? Das ist der Segen. Und jetzt merken wir schon von Anfang an, und das hat Gott übrigens gesagt, hier vor dem Sündenfall, ja? Also nicht erst nach dem Sündenfall mussten sie dann irgendwo da plötzlich kämpfen und versuchen, den Feind zu überwinden. Nein, auch schon vorher in dem vollkommenen Zustand, in dem Zustand der vollkommenen Einheit mit Gott und im paradiesischen Zustand, da wurde ihnen auch schon gesagt, macht sie euch untertan, also unterwerft alles Feindselige. Ja, so, jetzt und mit dem gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück zu Psalm 9. Ja, als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Ich liebe diesen Vers hier. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und damit ist natürlich nicht ein menschlicher Feind gemeint, sondern damit ist unser Feind gemeint, der Teufel, der Ankläger der Brüder ist, der uns anfeindet, der gegen uns geht, der Dieb, der kommt, um zu morden, zu zerstören, zu stehlen, den hat Jesus völlig und für immer zertrümmert. Ja, Halleluja. Das ist ein gewaltiges Wort hier, das der David hier auch wirklich prophetisch schon ausspricht auf Jesus. Und da gibt es natürlich viele Stellen auch im Neuen Testament, die davon sprechen. Ich schaue einfach nur mal zwei mit euch an. Kolosser 2, Vers 15, da heißt es, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also am Kreuz hat Jesus die Schuld ausgelöscht. Die Satzung, die uns entgegenstand, das Gesetz, ja, das uns schuldig gesprochen hat, hat er aus dem Weg geschafft, ja, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Die Herrschaften und Gewalten hat er völlig entwaffnet und stellte sie bloß und triumphierte über sie. Ja, ganz ähnlich wie das, was David hier sagt. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Oder in Hebräer 2, Vers 14, da steht auch sowas Ähnliches. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle jene befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. So, er hat den, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, hat er außer Wirksamkeit gesetzt, ja, und hat ihn völlig besiegt durch seinen eigenen Tod. Also auch wieder hier genau dasselbe, was David hier sagt in Psalm 9. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Jesus hat einen vollkommenen Sieg über den Feind errungen, und in diesem Sieg darfst du sein. Und dann geht es hier weiter, und jetzt kommt die Botschaft aus diesem Erkennen heraus, dass Gott der ist, der alle Feinde beseitigt hat, gibt es eine Botschaft. Eine Botschaft, die die Erde hören muss. Und zwar ist das die Botschaft, dass Gott die Erde regieren und richten wird. Der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und wir kommen gleich noch drauf, was das Gericht ist. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Wow! Ich finde das ganz gewaltig, wenn man diese Verse mal in dem Zusammenhang sieht. Ja? Der Herr thront, er hat seinen Thron aufgestellt mit einem Ziel. Ich werde Gerechtigkeit aufrichten, ich werde Gericht sprechen, ich werde über Völker das Urteil sprechen, so wie es recht ist. Und jetzt kommt Vers 10 und dann wird eigentlich klar, worum es geht. Weil erstmal denkt man, ja, Gott richtet, das heißt, er wird jetzt alle die irgendwann was falsch gemacht haben, wird er verdammen und wird er verurteilen. Und aber dann merken wir in Vers 10, oh Moment mal, da geht's ja um ganz was anderes. Da geht's ja drum, oh, er wird den Unterdrückten, wird er eine Zuflucht sein. Wow. Und dann heißt es hier weiter unten, er forscht nach Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Ah, Gottes Gericht hat also viel mehr damit zu tun, die Unterdrückten und die Elenden zu befreien, als jetzt einfach nur die Bösen zu bestrafen. Wow. Gottes Gerichtshandeln, Gottes Rache bringt Heil und Befreiung dem, der unterdrückt ist. Deshalb sagt der David dann hier im Vers 14, Herr, sei mir gnädig, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Der David identifiziert sich hier mit den Unterdrückten, mit denen, die von der Ungerechtigkeit wirklich benachteiligt werden, die gequält werden, die, wo schlimmes Elend passiert. Gottes Herz ist nicht so sehr in erster Linie darauf aus, alle Bösewichte zu vernichten. Das, was Gottes Herz wirklich bewegt, wo wirklich sein Zorn entbrennt, ist, wenn er die Unterdrückten sieht, wie sie ungerecht behandelt werden, wie sie leiden, wie sie einfach gequält werden. Und Gott richtet und sein Gericht kommt, damit diese befreit werden. Wow, das ist wirklich ein Hammer. Und ich möchte euch das nochmal zeigen an einer anderen Stelle in Jesaja. In Jesaja 61, Vers 2. Das ist der Vers oder die Passage, die Jesus vorliest, als er nach Nazareth kommt, in die Synagoge und dort zum ersten Mal öffentlich auftritt. Und da heißt es, er nimmt die Schriftrolle und er findet folgenden Vers. Und dann liest er aus Jesaja 61 vor. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und jetzt kommt's. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Oh, das hört sich ja ganz furchtbar an. Den Tag der Rache unseres Gottes. Um zu trösten alle Trauernden. Das ist die Rache Gottes. Nicht zu vernichten alle Bösewichte, sondern zu trösten alle Trauernden. Und dann geht es hier weiter, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wisst ihr, Jesus macht eins klar, durch sein Leben, durch sein Handeln und auch durch seinen Tod am Kreuz. Er will nicht das Verderben des Übeltäters. Man könnte jetzt denken, Gottes Gericht, das bedeutet, endlich werden mal die Bösen, werden endlich mal bestraft, ja, die so böse Sachen gemacht haben, die werden endlich jetzt mal zur Rechenschaft gezogen. Ja, aber was ist denn mit dir? Und mit den bösen Dingen, die du getan hast, die ich getan habe. Müsste da dann Gott nicht auch uns auch richten und bestrafen? Aber Jesus zeigt, wie Gott damit umgeht. Und er, es ist so gewaltig. Und da kommt so diese Liebe Gottes und da macht es plötzlich wieder Sinn. Auf der einen Seite die Liebe Gottes, aber auf der anderen Seite auch der Zorn Gottes. Aber gegen was ist der Zorn Gottes gerichtet? Nicht gegen Menschen, nicht gegen die Übeltäter. Denn Jesus macht Folgendes. Als er am Kreuz hängt, geschlagen, blutend, verspottet und verhöhnt, verlassen von seinen Freunden, die einfach alle weggegangen sind, außer einer ist nur noch da und das ist Johannes und die Frauen. Und in dieser Situation hebt Jesus seine Augen auf zum Himmel und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow, das ist Gottes Herz. Gottes Herz ist nicht, dass die Übeltäter endlich zerschmettert werden. Gott will nicht das Verderben des Sünders, sondern Gott will, dass alle umkehren, dass alle wieder zu ihm kommen und dass alle gerettet werden. Der Zorn Gottes richtet sich gegen das Unrecht, gegen die Unterdrückung, gegen die Elenden. Die Rache Gottes ist, zu trösten die Trauernden. Psalm 9, Vers 9 und 10. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Ha, du musst den Namen kennen, du musst Gott kennen. Du musst wissen, dass er nicht das Verderben des Sünders, sogar des Allerschlimmsten aller Sünder, will er nicht sein Verderben, sondern seine Rache richtet sich gegen die Ungerechtigkeit und das Leid und er will es beenden. Er will dem ein Ende machen. Er will die Gefangenen befreien. Er will die Unterdrückten, will er heilen und Zuflucht geben. Hier heißt es dann nochmal im letzten Teil, wo Gott dann wirklich das Gericht ausübt, heißt es wieder: Der Herr hat sich zu erkennen gegeben. Er hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren. Alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Das ist der Kern, das ist die Essenz, die Kernaussage. Und das, was das Gericht Gottes ausmacht, Heil und Heilung zu bringen, den Unterdrückten. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie nur sterbliche Menschen sind. Hier geht es darum, dass jeder Mensch nicht mehr in Auflehnung und Rebellion gegen Gott sich selbst zum Gott macht, sondern anerkennt, dass Gott Gott ist und dass wir ihn brauchen. Seine Güte und seine Freundlichkeit. Wow. Ich liebe diesen Psalm. Weil es ist auch eine prophetische Botschaft, dass Gott in seiner ganzen Leidenschaft, in seiner ganzen Liebe, auch vielleicht in seinem Zorn, der sich richtet gegen die Ungerechtigkeit und das Elend, dass er dafür kämpft, dass diese Erde befreit wird von dieser Not, von dieser Unterdrückung, von dieser Ungerechtigkeit. Und so wie wir gestern gelesen haben, gehen wir nochmal zurück. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Und ganz zum Schluss wieder: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich sehne mich nach dem Tag, wo alle Menschen erkennen, wie gut unser Gott ist, wie wunderbar, wie liebevoll, wie gnädig, wie vergebend, aber auch wie leidenschaftlich für die Unterdrückten und für die Armen einsteht und für die, die benachteiligt sind. Ich liebe meinen Gott. Du auch? Es ist so gewaltig, was der David hier zum Ausdruck bringt. Und ich wünsche mir, dass wir das erkennen. Und ich wünsche mir, dass wir auch so wie David sind, der sagt, hey, ich will dein Botschafter sein. Und das will ich jetzt nochmal zum Schluss. Verse 8, 9 und 10. Das ist dieser dritte Teil. Nein, Entschuldigung, das ist Vers 4 bis 7. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt. Nein, nochmal falsch. Sorry. Das ist der Sieg, den ich gerade hier anmarkiere. Das ist der Sieg über die Feinde. Das ist die Botschaft, die er nämlich bringt, dass der Herr richten wird, nicht das Schreien der Elenden vergessen wird. Und dann kommt 14 und 15. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit alle deinen Ruhm erzählen, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Wow, lass uns doch das auch zu Herzen nehmen und sagen, hey, ich will so ein Botschafter sein von dieser Botschaft, ja, dass Gott ein gerechter Richter ist, der die Unterdrückten befreit und der die leidet, nicht vergessen hat, die den Elenden, der die Elenden, das Schreien der Elenden nicht vergisst. Der David sagt, ich habe selber erlebt, ja, wie ich unterdrückt wurde und wie du mich befreit hast. Ich habe selber erlebt, wie du mich aus den Toren des Todes befreit hast. Und jetzt erzähle ich allen deinen Ruhm. Und ich erzähle in den Toren der Tochter Zion. Und ich jauchze über dein Heil. Lass uns diese Botschafter sein. Lass uns diesen wunderbaren Gott erkennen. Wer er ist, wie er ist. Und was er für uns gemacht hat.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.